Herzlich willkommen beim Netzpolitik-Podcast NPP 173. Das ist der Podcast Off the Record. Das heißt, wir berichten über Recherchen und Hintergründe aus unserer redaktionellen Arbeit. Und mein Name ist Chris Köver. Ich sitze heute hier zusammen mit Ingo Dachwitz.
Hallo.
Und Markus Reuter.
Hallo.
Und wir wollten über ein paar Recherchen berichten, die wir diesen Monat gemacht haben. Markus, willst du vielleicht anfangen? Du hast diesen vergangenen Monat recht oft und ausführlich über die ganzen Ereignisse rund um das Zentrum für politische Schönheit berichtet.
Ja, genau. Also wer es nicht mitbekommen hat, also das Zentrum für politische Schönheit hatte auf einmal ein Ermittlungsverfahren wegen Paragraph 129, also nicht 129a, das ist ja der Terrorismusparagraph, sondern eben Bildung krimineller Vereinigung. Das ist so mit das schärfste Geschütz, was man im Rechtsstaat auf Personen oder Personengruppen richten kann. Und zwar eben, weil es das ganze, jetzt bin ich in so einem militärischen Jargon drin, das ganze Arsenal quasi von Überwachungsstaat zulässt. Also da kann ich V-Männer reinschicken, da kann ich Telefonüberwachung machen. Also wirklich das ganze Paket. Mhm. Und da wurde eben dieses Verfahren eröffnet. Hintergrund der ganzen Sache war, dass das Zentrum im Jahr 2017 im November hatten die ja bei Björn Höcke im Vorgarten quasi oder im Nachbargrundstück das Holocaust-Mahnmal nachgebaut und im Rahmen dieser Aktion behauptet, dass sie ihn auch überwacht hätten.
Mhm. Wir haben und, damals auch hier drüber geschrieben, glaube ich, ne?
Ja, genau. Also das und dann hat eben ein Staatsanwalt Martin Tschechner in Gera dann ein Verfahren eröffnet nach Bildung, wo eben nach einer Bildung einer kriminellen Vereinigung ermittelt wurde. Und das Verfahren war eben noch offen, auch 16 Monate später. Und hatte dann zu, unter anderem dazu geführt, dass Philipp Ruch, der künstlerische Leiter dieser Gruppe, zum Beispiel nicht eingeladen wurde zu einem Kongress der Bundeszentrale für politische Bildung wegen noch laufender Ermittlungsverfahren, von denen allerdings das Zentrum auch nichts wusste. Das ist nämlich auch so ein Ding bei Bildung krimineller Vereinigungen, das kriegt man gar nicht mit, was dann so da passiert.
Wie ist es dann rausgekommen?
Rausgekommen ist es durch eine kleine Anfrage eines Linksparteiabgeordneten, der macht standardmäßig immer wieder in einem ein- oder zwei Jahresturnus, macht er kleine Anfragen und fragt nach, wie viele Verfahren nach 129 Paragraph AB 129, 129a, 129b laufen denn in Thüringen, und da waren dann die Al-Nusra-Front drin und irgendwelche Rechtsextremisten und auf einmal eine Gruppe von Aktionen. Künstlern, und da war der Schluss relativ nah, dass es das Zentrum sein könnte, und das Zentrum wusste dann irgendwie ein bisschen früher Bescheid und hat dann da Akteneinsicht gefordert, die aber nicht bekommen wegen laufender Ermittlungen, mhm, und ist dann an die Öffentlichkeit gegangen, was natürlich zu einem Aufschrei geführt hat, weil es ja einen Angriff auf die Kultur, auf die Freiheit der Kultur ist, und das war eigentlich auch ziemlich einhellig.
Das Interessante ist ja auch, dass ja eigentlich relativ kurz nach der Aktion, wenn ich richtig erinnere, das Zentrum ja auch schon selber auch offengelegt hat, dass es im Grunde ein Fake war. Ja. Also diese vermeintliche Überwachung von Höcke, die sie da durchgeführt haben, die hat so nie stattgefunden, sondern eigentlich war dann klar, sie haben größtenteils Informationen, die er öffentlich auf Social Media veröffentlicht hat, genommen und quasi mit Kameraattrappen und Überwachungsattrappen sonst gearbeitet. Wie kam es denn, dass dieses Verfahren daraufhin nicht eingestellt worden ist?
Ja, das ist ganz spannend. Ich meine, es gab ein anderes Verfahren bei der Staatsanwaltschaft Mühlhausen, die ist auch viel näher dran als in Gera. Das war wegen Nötigung, ne? Also wenn ich sowas mache, dann ist das und sage, du musst jetzt niederknien vor diesem Mahnmal, dann, und sonst lasse ich irgendwelche Sachen raus, dann ist das ja eine Nötigung. Und dieses Verfahren wurde eingestellt auch schon vorher, und das war eigentlich der angemessene, wenn ich den Verdacht habe, kann ich diese Nötigungssache machen. Dieser Tschechner ist allerdings kam dann im Laufe dieser ganzen, des Medienwirbels raus, ein nicht unbeschriebenes Blatt, was in Richtung rechts und rechtsradikal hatte der AfD gespendet, war aber schon im Studium als Rechter aufgefallen und war eben auch in vielen Fällen in Thüringen schon eben mit besonderer Härte gegen Linke oder Linksalternative und mit besonderer Milde gegenüber rechten Umtrieben aufgefallen. Und dann ist diese Sache, also es ist, wir haben dann irgendwann die Akte auch zugespielt bekommen. Mhm. Und das war, der Mann hat aber auch nicht wirklich ermittelt. Also der hat einmal das Verfahren eröffnet mit 3 Seiten und der Rest dieser ganzen Akte sind noch irgendwelche Anzeigen von irgendwelchen Rechtsradikalen, irgendwelche, und der Rest ist eigentlich nur noch die Kommunikation der Anwälte dann vom Zentrum, wo sie sagen, hey, gib mal die Akten raus bitte. Und dann wird das auch schon eingestellt. Also das, der Skandal daran ist, dass man das überhaupt eröffnet, war schon sehr fragwürdig, dass es nicht geschlossen wird. Ist auch fragwürdig, weil ja auch Leute, man kommt ja auch in Datenbanken rein, also nicht nur in, also das heißt, wenn ich irgendwie von der Polizei kontrolliert werde, ploppt das dann auch auf, egal wo, ne? Und das ist natürlich auch so ein, also man kann so ein bisschen, ist schwierig, was Tschechner eigentlich genau wollte. Wollte die stigmatisieren oder hat er tatsächlich gedacht, oh, den zeige ich es jetzt. Man muss dazu sagen, dass 2 Tage bevor oder 3 Tage bevor Tschechner dieses Verfahren eröffnet hat, hat Björn Höcke auf einer Veranstaltung des rechtsradikalen Magazins Compact gesagt, irgendwie das ist eine kriminelle, eine terroristische Vereinigung und kurz danach kommt dann dieses Verfahren und ja, wahrscheinlich hat der Staatsanwalt dann gemerkt, da gibt's irgendwie nichts zu holen und hat's dann nicht mehr geschlossen. Vielleicht hat er auch gemerkt, oh, das ist, damit gibt's einen Skandal, da komme ich jetzt nicht gut raus, das verschiebe ich lieber nach hinten. Mhm. Ja, also, aber das war schon ganz spannend, was da. Mhm.
Sind denn damit die Vorwürfe dann jetzt gegen das Zentrum endgültig vom Tisch? Kann man sagen, dass die, ja, also eben das, was mit so einem Verfahren oder ja, das hast du eben skizziert, was es mit sich bringen kann, ist das vom Tisch jetzt?
Das dürfte jetzt eigentlich vom Tisch sein. Das kam auch, also zumindest die Akte gibt keinen Aufschluss darauf, darüber, dass jetzt irgendwie hier Überwachungsmaßnahmen stattgefunden haben. Also es sind keine Teile der Akte gesperrt. Das müsste eigentlich, also sowas wird markiert in Gerichtsakten. Und wenn jetzt da irgendwelche Überwachungsprotokolle wären, dann müssten die eigentlich dann gesperrt sein. Und das war nicht der Fall. Also es ist, glaube ich, gar nicht so weit gekommen eben, ne? Also das wird eröffnet und vielleicht, ich weiß nicht, ob der so eine Art rechtsradikaler Furor und jetzt zeige ich und dann aber ist es auch schon wieder vorbei. Also ja, es gab einen großen Aufschrei und das Ganze ist natürlich immer so, wenn ich jetzt ein Verfahren habe und es gibt medial eine Stimmung dagegen, dann kommt man immer in diesen Bereich von Unabhängigkeit der Justiz. Gab es ja auch bei Landesverrat, war ja auch so, dass wenn der Justizminister dann was sagt und eingreift, dann kollidiert es. Da gibt es auch verschiedene Rechtsauffassungen. Darf ein Justizminister eigentlich sowas machen oder nicht? Also er hat Weisungsbefugnis, aber er will sie nicht einsetzen. Das ist ja immer so bei solchen Dingen. Und das war da das Spannungsfeld und da sah der grüne Justizminister auch nicht unbedingt gut aus, hat sich dann versucht, über so, wir haben uns dann irgendwie gütlich geeinigt, dass das dann eingestellt wird, nachdem er erst gesagt hat, es ist voll okay, dass das gemacht wurde. Also das war so der, man hat da gesehen, wie sich auch der Justizminister so windet, um nicht in diese Beeinflussung der Justiz reinzukommen. Aber schlussendlich wurde es eben eingestellt.
Okay, weiteres dazu, wer noch mehr dazu lesen möchte, kann das in den Texten von, die größtenteils Anfang April erschienen sind, tun. Und in Anbetracht der Zeit, das wird eine kurze Ausgabe heute, relativ kurz, würde ich sagen, gehen wir auch mal zum nächsten Thema, oder?
Ja.
Chris, du hast jetzt gerade relativ frisch zusammen mit unserer Kollegin Anna eine Recherche veröffentlicht, die anknüpft an schon vorherige Recherchen, die ihr im Bereich ja, Migration und Geflüchtete, beziehungsweise vor allen Dingen im Bereich des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, getätigt habt, wo es darum geht, wie neue Technologien und jetzt in der aktuellsten Veröffentlichung vor allen Dingen Blockchain, diese hippe Technologie, die Verfahren besser machen sollen eigentlich und dadurch erstmal neue Probleme schaffen. Was habt ihr herausgefunden?
Genau, also wir beschäftigen uns ja schon länger mit dem BAMF, vor allem Anna recherchiert schon sehr lange dazu und das Interessante ist, dass BAMF versucht sich ja schon seit einiger Zeit als technologisch besonders avancierte Behörde hervorzutun, auch in Interviews, wie sie da auftreten und macht ja alles Mögliche von Maßnahmen wie Auswertung von Handys, Spracherkennung, Dialekterkennung und so weiter. Und irgendwann im vergangenen Jahr tauchte dann aber im Netz ein Papier auf, veröffentlicht vom Fraunhofer Institut in St. Augustin, die im Auftrag des BAMF eine Machbarkeitsstudie dazu durchgeführt haben, wie man denn, also ob man denn und wie man Blockchain als Technologie im Asylverfahren sinnvoll einsetzen könnte. Vielleicht ganz kurz dazu, Blockchain ist ja eine, also kennen die meisten wahrscheinlich im Zusammenhang mit digitalen Währungen.
BAMF-Coin, oder?
In diesem Fall. Die lässt sich aber eben auch für andere Sachen einsetzen, aber zentrale Eigenschaften der Blockchain sind eben erstmal, dass es halt dezentral ist, dass sozusagen die Daten, die darauf gespeichert sind, eben nicht an einer Stelle, sondern auf sehr vielen verschiedenen Rechnern gespeichert sind. Und ein anderes eigentlich zentrales Merkmal der Blockchain ist ja, dass die Daten unlöschbar darauf sind und eben durch diese Verkettung in den verschiedenen Blöcken da auch so eine Vertrauenswürdigkeit entsteht, weil man eben sagt, gut, das ist nicht manipulierbar, was da einmal drin ist, das steht da halt unlöschbar drin, weswegen das ja eben auch für digitale Währungen so sich dann eignet. Ist natürlich im Zusammenhang mit einem Asylverfahren, wo es um die Speicherung von persönlichen Daten geht, erstmal nicht die nicht die intuitivste Technologie, auf die man vielleicht kommen würde. Aber es gibt auch einen sehr großen Hype um die Technologie. Und man hat manchmal den Eindruck, dass es auch so darum geht, Anwendungsfälle, also die Technologie ist da und dann guckt man sozusagen, wo könnte man die gut einsetzen. Und offensichtlich kam es da irgendwie zu einer Zusammenarbeit. Wir sind auf jeden Fall auf dieses Paper gestoßen und fanden das erstmal interessant und viel mehr als in diesem Paper. Diese Machbarkeitsstudie gab es aber dazu noch nicht. Und in der Studie hieß es gut, dieses Paper, die Machbarkeitsstudie sei jetzt der erste Teil. In einem zweiten Abschnitt soll aber tatsächlich in einem Ankerzentrum so eine Pilotphase laufen, wo dann über mehrere Monate getestet wird.
Ankerzentrum, was war das genau?
Genau, das ist eine Einrichtung, in diesem Fall jetzt in Dresden, wo eben Erstaufnahme und Ausländerbehörde und eben sagen mehrere Behörden und Schritte, die Geflüchtete eben eigentlich durchlaufen müssen, abschreiten müssen, wenn sie nach Deutschland kommen und dann Asylverfahren einen Asylantrag stellen, sind da gebündelt an einer Stelle.
Also so eine Lage, ein Lager.
Ja, das jetzt, also
auf jeden Fall. Nee, ich mag das Wort, ist so ein bisschen das aus dem.
Du spielst jetzt auf die Begrifflichkeit ab. Ja, genau. Der gute Anker, in dem man sich verankert und alles ist ganz sicher und so. Genau, das ist ein Kürzel, das vom BAMF selber so benannt wird. Genau, also auf jeden Fall in dieser Einrichtung in Dresden sollte das getestet werden, eigentlich auch schon bis Ende vergangenen Jahres. Und dann haben wir aber angefangen, dazu zu recherchieren und gemerkt, das gibt es noch gar nichts. Also eigentlich diese Pilotphase, die dort schon laufen sollte. Wir hatten auch beim BAMF angefragt, wollten uns das natürlich selber gerne vor Ort anschauen. Und dann hieß es nur, geht nicht. Und irgendwann haben wir aber rausbekommen, geht vor allem deswegen nicht, weil es da noch nichts gibt, was man anschauen könnte vor Ort. Mhm. Und gleichzeitig war es aber so, dass eben eine Projektleiterin des BAMF und auch jemand von dem Technologiepartner, von dem man auch erstmal nicht wusste, wer das war, der das quasi technisch alles umsetzt, die sind dann schon öffentlich aufgetreten bei verschiedenen Fachveranstaltungen und haben das eben auch vorgestellt, weil es ja eben auch darum geht, nun zu repräsentieren und das BAMF als innovativ zu präsentieren. Und unter anderem gab es da eine Veranstaltung in der Berliner Messe auf einer Messe für Digitalisierung in der Verwaltung, wo wir dann waren und auf der das Projekt dort auch präsentiert wurde. Das haben wir uns angeschaut. Dann haben wir angefangen, eben mit den Leuten vom Fraunhofer-Institut zu sprechen, die die Machbarkeitsstudie gemacht haben und einfach so versucht, verschiedene Puzzleteile zusammenzufügen. Und irgendwann kam raus, gut, es gibt offensichtlich ziemlich große rechtliche, datenschutzrechtliche Bedenken, was es angeht. großes Problem eben, es geht ja, die Idee ist ja eben, das soll die Kommunikation zwischen den Behörden vereinfachen. Ja, es gibt ja sehr viele verschiedene Behörden, die beteiligt sind, wenn jemand so einen Asylprozess durchschreitet. Also man registriert sich erstmal bei der Ankunft, dann muss man irgendwie zur Ausländerbehörde, dann gibt es eben verschiedene Sachen, die man wieder beim BAMF tun muss. Und verschiedene Behörden haben das bisher so gemacht, dass sie halt dann händisch eben Daten eingegeben haben. Und es gibt schon ein sehr großes zentrales Register, das Ausländerzentralregister, in die diese Daten dann rüberkopiert worden sind, aus denen die sich dann andere Leute wieder rausgezogen haben. Das war aber eben einerseits relativ viel Copy-Paste-Arbeit laut dem BAMF oder teilweise wurden sogar noch Faxe hin und her geschickt, Anrufe gemacht. Ist natürlich bei der Zahl der Verfahren, die da abgearbeitet werden müssen pro Jahr, ziemlich großer Aufwand. Und da sagen sie eben, okay, die Idee ist halt, man macht das mit der Blockchain, dort passiert das automatisiert, damit entsteht sozusagen ein synchroner Kenntnisstand, auf den alle gleichzeitig zugreifen können, ohne dass man da von Hand irgendwie diese ganzen Daten hin und her kopiert.
Ich habe da so ein schönes Zitat von der Projektleiterin. Wir kennen das aus der Presse. Irgendwo ist ein Fax liegen geblieben und dann sitzt jemand fälschlicherweise im Flugzeug. So begründet sie das quasi.
Ja, ja, das war eben, das fand ich ganz interessant. Das war sozusagen, das war das Beispiel, das sie gebracht hat. Es gab diese Fälle ja, wo eben Leute, die definitiv nicht hätten abgeschoben werden dürfen, zum Beispiel, weil sie eine Risikoschwangerschaft hatten. Oder eben, weil sie als ein Uigure, der dann nach China abgeschoben wurde, wo er dann in Haft geraten ist, was irgendwie vorher absehbar gewesen wäre. Und wo es dann tatsächlich aufgrund von Pannen in der Kommunikation solche Fälle passiert sind. Ja, die gibt es. Aber die gleichzeitig, wenn man darüber spricht, dass es auch zur Beschleunigung, Vereinfachung der Verfahren kommen soll, ist natürlich eher auch ein Szenario, wahrscheinlich auch im Interesse des BAMFs, in dem dann am Ende halt auch eine Abschiebung eher steht. Also das, also es ist eben auch Verfahren, die sagen, als aussichtslos gelten, dann einfach schneller durchlaufen werden und am besten sofort automatisiert und dann halt irgendwie schneller auch die Abschiebung erfolgen kann, was man dann auch ein paar Slides weiter hinten auch gesehen hat, denn das Beispiel, das dann eben gezeigt wurde auf der übernächsten Slide oder so, war dann halt genau 7 Schritte, also so auf der Blockchain die einzelnen Kreise symbolisiert, von der Erstregistrierung über Antrag, der dann gestellt wurde und so weiter bis zum Bescheid, der dann und dann die Abschiebung, die hinten steht.
Und ja, du hast es am Anfang schon gesagt, das BAMF ist ja immer so der Champion oder so eines der Vorzeigeschilder der Bundesregierung, wenn es irgendwie um Digitalisierung geht, wenn es irgendwie um digitalen Staat geht, dann werden die immer vorgezeigt, also ja auch diese
Handyauslesung,
aber auch so dieses automatisiert irgendwie durch Spracherkennung oder durch Spracherkennung ja rausfinden wollen, wo Leute eigentlich herkommen, um sie dann im Asylverfahren zuordnen zu können, wo wir eben auch viel drüber geschrieben wurde, dass es ja sehr fehleranfällig eigentlich ist. Ich frage mich halt, operieren die im freien Raum eigentlich oder können die, wird deren Technologieeinsatz irgendwie geprüft? Können die da alleine drüber entscheiden? Gibt es da eine politische Debatte drum?
Also politische Debatte auf jeden Fall in dem Sinne, dass man den Eindruck hat, dass politisch auf jeden Fall gewollt, das einzusetzen. Es ist jetzt nicht so, dass die das einfach machen können. Ja? Also was bisher gelaufen ist, ist ja eben einmal diese Machbarkeitsstudie, da wurde mit simulierten Daten gearbeitet. Das heißt im Grunde, die haben quasi ein simuliertes Modell gebaut, in dem halt das Datensystem des BAMF, wie ist das, MARIS, das Datensystem, das die Ausländerbehörden nutzen und andere Systeme dann irgendwie quasi mit Fake-Daten einmal das ausprobiert worden ist und auch die zweite Testphase, die jetzt erstmal laufen soll, war eine der Auflagen des Bundesdatenschutzbeauftragten, der dann nämlich auch hinzugezogen werden muss, dass es auch nur, also nicht mit Echtdaten funktionieren darf. Das heißt, bisher haben sie quasi es gibt noch kein Löschkonzept. Sie brauchen die Genehmigung des Bundesdatenschutzbeauftragten. Die ist noch nicht erteilt worden. Da ist jetzt der Plan, dass es bis Ende des Jahres passieren soll, damit sie dann Anfang kommenden Jahres eben diese nächste Testphase machen können. Ja, das heißt, sie können nicht einfach machen. So schlimm ist es. Also so ist es dann doch nicht. Auch das muss irgendwie datenschutzkonform geregelt werden. Und das ist jetzt eigentlich auch die größte Herausforderung, weil wie gesagt, Blockchain ist eigentlich keine Technologie, die sich besonders eignen würde, um dort persönliche Daten reinzuschreiben, weil einerseits Datenschutzgrundverordnung ist dann, gilt für alle Menschen in Europa, eben nicht nur die mit deutscher Staatsbürgerschaft, also halt auch Geflüchtete, die hierher kommen, kann man nicht einfach overriden. Und auch im Asylverfahren ist es rechtlich so, dass Daten einfach nach einer bestimmten Zeit wieder gelöscht werden müssen. Mhm. Das versuchen die jetzt so zu lösen, dass sie sagen, sie schreiben die personenbezogenen Daten, also zum Beispiel Namen, aber auch Impfstatus und alle möglichen anderen wirklich sensiblen Daten stehen ja auch, würden da mit drin stehen oder stehen in diesen Datenbanken mit drin, dass diese sensiblen Daten nicht in die Blockchain geschrieben werden, sondern quasi in den einzelnen Behörden verbleiben und in der Blockchain wäre dann so eine Kennziffer, die dann eben die Person vermeintlich anonymisiert kennzeichnen soll. Man weiß aber eben ja auch, dass es recht einfach ist, solche Sachen wieder zu de-anonymisieren. Und die Frage ist zum Beispiel, ja, ich wüsste ja dann, auch wenn es nur eine Kennziffer ist, sehe ich ja trotzdem noch, die Person mit der Kennziffer so und so viel ist am 3. Oktober eingereist in dieser Erstaufnahme, hat sich registriert, hat dann am so und so vielten dort einen Sprachkurs zugewiesen bekommen. So, also ich könnte auf jeden Fall noch Bewegungsprofile wahrscheinlich erstellen und womöglich dann auch Rückschlüsse darauf ziehen, wer die Person dann tatsächlich ist. Und da versuchen sie gerade eben, das ist gerade die Hauptherausforderung, dass sie da irgendwie drumherum kommen, so dass es tatsächlich datenschutzkonform geregelt werden kann. Aber man hat den Eindruck, der Aufriss, der da betrieben wird, ist ziemlich hoch, um eine Technologie, die eigentlich vielleicht gar nicht primär dafür geeignet wäre, dass solche Daten zu verwalten, dann doch irgendwie da dafür hinzubekommen, so, wo man weil eigentlich halt auch andere Systeme und
Blockchain
genau,
sein muss.
Genau. Wo die Frage wäre, hätte man nicht mit anderen, wenn es eigentlich nur um den automatisierten Anstoß von irgendwelchen Sachen, also wir haben X gemacht, dann löst das automatisch Y aus, hätte man wahrscheinlich auch mit
ganz normalen Datenbanken machen können.
Bitte?
Mit ganz normalen Datenbanken.
Ja, oder eben zumindest nicht Blockchain. So. Ja. Dann lass uns doch aber nochmal über das letzte Thema für diesen Podcast sprechen. Du hattest vor einiger Zeit schon ein Interview geführt mit der bayerischen Datenschutzbeauftragten, einer Mitarbeiterin, das die ein ziemlich wegweisendes Urteil oder wegweisende Regelung im Zusammenhang mit Facebook erlassen haben. Ja, erzähl da doch mal.
Genau, also ist insofern gar nicht eine mega Recherche, sondern es ist einfach nur eine ziemlich wichtige Entscheidung einer Landesdatenschutzbehörde, eben der Bayerischen, über die bislang in der Öffentlichkeit so gut wie noch gar nichts bekannt ist. Es geht um die sogenannte Custom Audience Funktion von Facebook. Also Facebook bietet ja so einen Tool-Baukasten, so einen ganz einfachen Werkzeugkasten für Targeted Advertising an. Unter anderem können Werbetreibende auch E-Mail beziehungsweise Kontaktlisten von Leuten hochladen, die sie schon aus anderen Kontexten haben, die sie schon in ihren Datenbanken haben, also Kunden ihres Online-Shops oder E-Mail-Newsletter-Abonnenten und so. Und können die hochladen, um diese dann auf Facebook mit zielgerichteter Werbung zu finden, und zwar genau die Personen.
Danke an die Firmen, die das machen.
Genau, danke an die Firmen, die das machen. In den meisten Fällen, das hat eben eine Untersuchung des Bayerischen Landesamts für Datenschutz auf sich gezeigt, in allen Fällen, werden die Kunden eigentlich nicht danach gefragt. Sie wissen da nichts drüber, können dementsprechend auch kaum widersprechen. Und die sagen eben, das ist illegal, wenn es in dieser Form gemacht wird, weil es eben eine Form des Datenaustauschs stattfindet zwischen Facebook und den Werbetreibenden. Facebook fügt sozusagen, bekommt neue Informationen dadurch, auch wenn die Leute schon einen Facebook-Account haben und die zwar vielleicht die E-Mail-Adresse schon haben, bekommt Facebook die neue Information, aha, der hat eine Verbindung zu Werbetreibenden XY, hat in dem Shop gekauft vielleicht und bekommt so neue Informationen hinzu. Und daraufhin hat eben diese Datenschutzbehörde, die Bayerische, entschieden, dass wenn diese Marketingfunktion, die eben wirklich weltweit im Alltag im Marketingalltag gang und gäbe ist, eingesetzt wird, dann müssten Betroffene vorher gefragt werden, explizit. Genau, das haben wir auch auf Englisch rausgebracht oder eine kurze Zusammenfassung des Interviews, weil es eben eine recht weitreichende Entscheidung ist und wir freuen uns über die Aufmerksamkeit, die das dann tatsächlich auch erfahren hat, dieses Interview.
Wie gibt Gibt es da Zahlen eigentlich, wie viele Firmen das machen? Wie oft? Also man
alle.
Muss ich eigentlich quasi damit rechnen, ich kaufe irgendwo bei Getränkeladen 24, keine Ahnung, ob es das gibt, bei irgendeinem Shop irgendwas ein und die probieren das aus, habe ich den auf Facebook, um dann wieder Getränkeladen 24 Werbung.
Vollständige Zahlen gibt es dazu nicht oder Übersichtszahlen. Facebook gibt sowas natürlich dann auch nicht vernünftig raus. Tatsächlich ist es aber so, dass die Leute, die ein Facebook-Konto haben, das nachvollziehen können. Da haben wir auch eine kleine Anleitung zugeschrieben. Es gibt bei Facebook so eine Rubrik, verlinken wir, wie man das findet, wo man sich dann eben angucken kann, welche werbetreibenden Daten von einem hochgeladen haben. Da kommen dann so sehr überraschende Dinge raus, weil dann auch Firmen dabei sind, von denen man sich fragt, okay, woher haben die eigentlich meine Kontaktdaten? Dann wiederum, wenn man dann nachfragt, kommt raus, die haben gar nicht die Kontaktdaten, sondern die haben dann Data Broker zwischengeschaltet, der hat deine Kontaktdaten und hat dich sozusagen für diese Zielgruppe hinzugefügt. Das heißt, bei dem Thema gibt es auf jeden Fall auch noch mehr zu recherchieren. Ich freue mich über alle, die Lust haben, sich da ein bisschen reinzugraben und einfach mal sich das anzugucken. Deshalb verlinken wir eben, wie gesagt, auch diese Anleitung, wie man das findet im eigenen Profil. Und freue mich vor allen Dingen auch über Rückmeldungen, gerne per E-Mail an ingo.dachwitz@netzpolitik.org oder unter den entsprechenden Artikel. Eure Erfahrungen mit der Datenauskunft.
Also ist deine Empfehlung quasi, dass die Leute jetzt irgendwie danach schauen auf Facebook und dann die Firmen anschreiben, wo habt ihr eigentlich die Daten her, was habt ihr gemacht und die so ein bisschen nerven?
Genau, ich, mein, das ja, ist ja ich so würde mir das angucken und dann genau die Firmen, die da drin sind, die dann eben angezeigt werden als diejenigen, die Werbung gemacht haben mit meinen Daten, einfach anschreiben. Eine klassische Datenauskunft nach DSGVO, da gibt es Muster für, habe ich auch mit verlinkt in dem Artikel und dann im Zweifelsfall sie darauf hinweisen, dass der Einsatz der Custom Audience Funktion, das Hochladen der Kontaktdaten ohne die explizite Einwilligung nicht erlaubt ist und im Zweifelsfall die Datenschutzbehörde des Vertrauens kontaktieren.
Kannst du noch mal was dazu sagen, was jetzt die konkreten Auswirkungen sind? Weil das klingt ja erstmal relativ obskur, dass es quasi noch nicht mal die Bundes-, sondern quasi eher eine Landesdatenschutzbehörde jetzt einzeln eben diese Weisung trifft. Was heißt das denn? Betrifft das jetzt Firmen, die in Bayern ihren Firmensitz haben? Wird Facebook das generell jetzt abstellen, weil sie irgendwie in dem Moment, wo das halt in einem Bundesland dann irgendwie illegal wird, das auch anderen nicht mehr anbieten können? Also wie wirkt sich das jetzt aus?
Also Facebook sagt, dass die damit nichts zu tun haben, sondern diejenigen, die diese Funktion nutzen, die Werbetreibenden, sind in der Verantwortung, dass sie es datenschutzfreundlich nutzen und Facebook stellt dann den Service zur Verfügung und kann da nichts weiter machen. Tatsächlich ist es so, dass es jetzt erstmal unmittelbar eine Entscheidung der bayerischen Aufsicht ist. Ich habe aber eben die Verantwortliche in dem Interview auch danach gefragt, wie es mit den anderen Datenschutzbehörden in Deutschland ist und die sagt, das Verfahren ist, das Vorgehen ist abgestimmt. Also wir können davon ausgehen, dass auch in anderen Bundesländern Bezug genommen wird. Das ist auch durch den bayerischen Verwaltungsgerichtshof bestätigt worden inzwischen, weil ein Werbetreibender dagegen geklagt hat beziehungsweise das nicht eingesehen hat. Das ist also inzwischen auch gerichtlich bestätigt. Diese Entscheidung. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass, auch wenn es noch nicht allen bekannt ist, diese Entscheidung mindestens für den deutschen Raum, aber eigentlich auch darüber hinaus für den europäischen Raum dann Auswirkungen haben wird. Es muss nur eben in die Öffentlichkeit gebracht werden und es braucht dann eben Leute, die dagegen vorgehen. Und so läuft es eben bei den Datenschutzbehörden. Die brauchen die Fälle, die ihnen vorgelegt werden. Die brauchen Bürgerinnen und Bürger, die sich bei ihnen beschweren und sagen, ey, der hat meine Daten da hochgeladen, macht was.
Ah, okay. Also auch da nochmal die Aufforderung, wenn, sagen, wenn ihr feststellt, dass Firmen das mit euren Daten machen, dann wendet euch vielleicht auch einfach an die Behörden, weil dann passiert was. Mhm.
Genau. Und vielleicht machen wir in drei Sätzen zum Abschluss, weil wir es immer machen, kurz der Blick auf unsere Finanzen, auf unsere Einnahmen, auf die Spenden im Monat März. Der Transparenzbericht für den vorletzten Monat quasi ist veröffentlicht worden, ist dann im Detail nachzulesen. Für uns ein schöner Monat, ein überraschend schöner Monat. So die Frühjahrsmonate sind eigentlich immer nicht besonders spendenstark. Wir haben aber ja den erfolgreichsten März seit Aufzeichnung quasi hinter uns.
Seit Wetteraufzeichnung.
Das hat ein paar Gründe. Es liegt unter anderem daran, dass wir wir haben insgesamt mehr Spenden bekommen als im Vorjahr, was schön ist, dass die Spendenentwicklung sich ganz endlich mal ganz, ganz gut entwickelt. Wir haben auch eine Großspende bekommen, das erste Mal über 20.000 Euro von einem kleinen Unternehmen, das auch nachzulesen ist. Ich musste es selber, ehrlich gesagt, ich kannte die gar nicht.
Zipgate, was, oder?
Genau, stimmt. Mhm. Ja, richtig, richtig. Ja.
Genau, vielen Dank an alle Spender,
ja, genau,
die das hier alles möglich machen.
Genau. Und beim nächsten Mal gibt es wieder eine etwas ausführlichere Ausgabe von NPP Off the Record, dem Hintergrund-Podcast, und dann auch wieder etwas ausführlicher.
Und wir freuen uns alle sehr, dass wenn ihr uns Feedback gibt, ob per Mail, in den Kommentaren, irgendwie, wir möchten euch Hörerinnen und Hörer kennenlernen, wissen, was ihr mögt und nicht mögt, oder irgendwie, Feedback ist cool, und ihr könnt natürlich uns immer 5 Sterne geben, wo man 5 Sterne vergeben kann. Ich weiß gar nicht, welche Apps das zulassen.
Aber egal, wo ihr seid, Hauptsache 5 Sterne, malt sie in die Luft oder in die App.
Wenn ihr nicht bewerten wollt, tatsächlich, wir freuen uns auch über ja, Inhalte, Feedback, über Kritik auch gerne. Schreibt uns auf allen möglichen Kanälen, Social Media, per E-Mail an kontakt@netzpolitik oder unter dem Blogbeitrag zu dieser Podcast-Ausgabe. Ja.
Okay, das war's.
Vielen Dann. Dank.
Ja, vielen Dank.
Bis dann. Tschüss. Bis bald. Ciao.